Dazu begrüßt Sie heute aus dem Studio in München Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Donnerstagnachmittag zur Talksendung. Wir sprechen heute über neue geistliche Gemeinschaften und sind im Gespräch mit einem Verantwortlichen einer solchen Gemeinschaft, die heißt Familien mit Christus. Auf den Ruf des Evangeliums sollen wir Christen mit unserem Leben antworten. Viele Menschen, die ihren Glauben leben und dabei die Gemeinschaft von Gleichgesinnten suchen, binden sich an eine geistliche Gemeinschaft. Den insgesamt 83 anerkannten Bewegungen und Gemeinschaften allein in der katholischen Kirche in Deutschland gehören heute rund 100.000 Menschen an. Eine dieser Gemeinschaften wollen wir heute ein bisschen näher kennenlernen. Ihr Gründer begleitet seit vielen Jahren das Miteinander der geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen in der Kirche auf den verschiedenen Ebenen und wird uns unter anderem vom Treffen der kirchlichen Bewegungen und Gemeinschaften mit Papst Franziskus im vergangenen November berichten. Unser Gast ist uns heute telefonisch zugeschaltet aus Hohentann im Bistum Regensburg. Es ist Diakon Franz Adolf Kleinrahm. Er ist Gründer und Leiter der geistlichen Gemeinschaft Familien mit Christus. Und jetzt ist er unser Gast am Telefon. Grüß Gott, Herr Diakon Kleinrahm.
Ja, grüß Gott, Herr Schwab.
Wunderbar. Herr Diakon Kleinrahm, ich stelle Sie den Hörern kurz vor, auch wenn Sie schon einige Male unser Referent waren, zum Beispiel in der Sendereihe Lebenshilfe. Sie sind 1951 geboren, sind seit 1973 verheiratet und heute Vater von 5 Kindern. Seit 28 Jahren haben Sie das Amt des Diakons in der Kirche. Sie haben Sozialwissenschaft und Theologie studiert, dann einige Jahre als Journalist gearbeitet, waren auch als Buchautor tätig und arbeiten heute hauptsächlich als Exerzitienbegleiter für Ehepaare und Familien und sind auch Leiter dieses Exerzitienhauses, über das wir noch ausführlicher sprechen werden. Ja, außerdem ist Diakon Franz Adolf Kleinrahm der Gründer und Leiter der Gemeinschaft Familien mit Christus. Vielleicht erst einmal, Herr Diakon Kleinrahm, was hat Sie denn bewogen, Theologie zu studieren und Diakon zu werden?
Am Anfang stand die Erfahrung kirchlicher Jugendarbeit in meiner Heimatgemeinde im Ruhrgebiet. Und diese Arbeit mit Menschen, damals mit Jugendlichen, auch mit innerhalb des Pfarrgemeinderates, auch in der Liturgie der Gemeinde, hat mir so viel Freude bereitet, dass ich in der Wahl des Berufes zuerst meinen Zivildienst im Bereich der kirchlichen Jugendarbeit gemacht habe und da mich so ermutigt fühlte, dass ich halt auch einschlägig studierte und das Glück hatte, in einem Bistum als Pastoralreferent auf überpfarrlicher Ebene meinen Berufseinstieg machen zu können, damals im Erzbistum Paderborn. Und von dort aus ging ich dann für ein paar Jahre in den journalistischen Bereich, habe eine ökumenische Zeitschrift gestaltet und in der Zeit erreichte mich persönlich dieser Ruf Gottes in einer Gebetszeit, dass er mich haben will als Diakon. Ja, und das habe ich dann meinem Bischof damals vorgetragen und er hat Ja gesagt und so wurde ich dann 1987 zum Diakon geweiht. So, ganz kurz.
Ja. Das heißt, Sie waren bereits auf dem Weg als Diakon, als Sie noch journalistisch tätig waren. Sie haben, glaube ich, in dieser Zeit auch schon mit geistlichen Gemeinschaften Kontakt gehabt.
Ja, diese Zeitschrift Erneuerung in Kirche und Gesellschaft war ihr Titel, brachte Erfahrungen aus den katholischen und evangelischen Gemeinschaften und Bewegungen zusammen und präsentierte die halt als Beitrag zur Erneuerung der Kirche, sowohl in zeugnishaften Beiträgen als auch in wissenschaftlichen Reflexionen. Und in diesen Jahren durfte ich in ganz viele Formen geistlichen Lebens hineinschauen, mit den Autoren reden, bei deren Tagungen auch dabei sein. Und das fand ich einen sehr ermutigenden Aufbruch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in den deutschen Kirchen und Gemeinschaften. Ja, und in der Zeit wurde ich dann auch eingeladen, selber Eheexerzitien gemeinsam mit meiner Frau zu halten Und dann gab es eben einen Schwenk von dem Journalistischen über das Berichten zum selber Teil eines solchen geistlichen Entwicklungsprozesses in Gemeinschaft zu werden.
Also diesen Kurs haben Sie jetzt schon erwähnt. 1985 war das, glaube ich, als Sie solche Exerzitien für Ehepaare, glaube ich, schon mit Ihrer Frau zusammen geleitet haben. War da im Hintergrund schon die Idee, eine geistliche Gemeinschaft zu gründen?
Wir waren damals mit geistlicher Gemeinschaft in sehr engem Kontakt und auch die Zusammenarbeit war für uns sicherlich schon prägend. Aus der Mitarbeiterschaft dieser ersten Kurse entstand dann ein Doppeltes, nämlich dass Mitarbeiterschaft in größerer Verbindlichkeit miteinander unterwegs sein wollte und sich vorstellen konnte, am gleichen Ort zu leben, um aus dem gemeinsamen Leben heraus dann für andere auch da zu sein. Das ist ja im Grunde auch so eine Bewegung in geistlichen Gemeinschaften, dass man selber sich in etwas hinein riskiert und aus diesem Miteinander dann ein gewisser Überfluss, sage ich mal positiv, entsteht für andere. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wir bräuchten ein Haus angesichts der Nachfrage, das halt familiengerecht ist, indem wir familiengerechte Zimmer und Jugend- und Kinderräume haben und das zu vertretbaren Preisen. Und dann tauchte vor uns im Grunde dieses Projekt auf, nach einem Haus irgendwo im deutschen Sprachraum zu suchen und selber loszulegen. Ja, und so sind wir dann nach einigen Suchbewegungen und auch im Unterwegssein durch, damals waren es wohl 10 verschiedene Diözesen, in denen wir solche Exerzitienkurse gehalten haben und sind dann halt eingeladen worden, in der Diözese Regensburg ein leerstehendes ehemaliges Internat zu übernehmen und dort die Seminararbeit weiterzuführen.
Also und mit dem Ort, der sich dann herauskristallisiert hat, war das auch konkreter mit dem Zusammenleben der Gemeinschaft?
Genau, hier in Heiligenbrunn, wo wir heute noch leben, konnten wir dann in der Startsituation mit 4 Familien, insgesamt 15 Kindern, innerhalb eines Halbjahres einziehen. Und haben wir dann auch einige Jahre in der Startzusammensetzung gelebt. Es waren auch 2 Einzelpersonen mit in dieser Startmannschaft. Heute sieht natürlich die Zusammensetzung anders aus. Aber für uns ist entscheidend, selber in dieser Lebensform drin zu sein und mit anderen unterwegs zu sein.
Und was war dann das Gründungsdatum oder ab wann war es verbindlich, dass Sie als Gemeinschaft in der Kirche anerkannt waren?
Als Gemeinschaft anerkannt, das war im Frühjahr 1989.
Und den Namen Familien mit Christus, den haben Sie sich selbst gegeben. Was verbinden Sie mit diesem Namen?
Ja, als Familien leben wir, das heißt zuerst einmal als Ehepaare leben wir aus dem Sakrament der Ehe. Und Gott laden wir in der Sakramentenspendung Mann und Frau, die sie sich gegenseitig spenden, eben Gott als Dritten im Bund ein. Und für viele Ehepaare, die halt Kinder geschenkt bekommen und weiterhin mit Jesus Christus unterwegs sein wollen, sie werden halt Familie und wir suchten dann nach einem Namen, der programmatisch ausdrückt, was wir im gemeinsamen Leben und auch in der Seminararbeit für wichtig erachten und kamen dann halt zu Familien mit Christus unterwegs im Alltag.
Wenn man eine Gemeinschaft mit einem solchen Programm gründet, dann hat man ja auch als Familie ganz schnell Vorbildaufgaben, sage ich jetzt mal. Wodurch haben Sie als Paar, Sie und Ihre Frau, begonnen, den Glauben so sehr in das alltägliche Leben als Familie einzubeziehen?
Also das noch in einer Zeit, als wir ganz, bürgerlich in unserem Reihen Familienhaus in der Siedlung in Paderborn wohnten. Da ging es einfach darum, mit unseren eigenen Kindern den Alltag zu gestalten, als mit Gott und mit der katholischen Gemeinde verbundene Familie. Und wir lebten das halt nicht nur mit den Kindern am Familientisch und in den alltäglichen Verpflichtungen. Also unser Ältester ist 78 geboren, die Jüngste ist 87 geboren. Also, und wir lebten das in der Familie, aber auch immer im Zusammenschluss mit anderen, in einem Ehepaarhauskreis, in einem Familienkreis. Also in der Vernetzung, dass es ja eine solidare Gemeinschaft mit anderen in ähnlicher Lebenssituation braucht. Und das war uns eine so wertvolle Erfahrung, dass wir den Eindruck hatten, ja, wenn das schon in der Dichte mit Hauskreis jede Woche sich zum Teil mehrfach die Woche treffen, neben dem ganz normalen Beruf und den Verpflichtungen, dass es vielleicht auch möglich ist, noch intensiver unter einem Dach zu leben. Das geschah dann zwar mit völlig anderen Personen, die aber an ihren Orten, in anderen Diözesen, anderen Bundesländern halt auch schon ihren Glaubensweg in der Intensität begonnen hatten.
Da hatten Sie dann Gleichgesinnte gefunden.
Ja, das waren üblicherweise Teilnehmer und Mitarbeiter unserer Seminare.
Ja. Wie würden Sie denn, Herr Diakon Kleinram, den Auftrag Ihrer Gemeinschaft beschreiben? Familien mit Christus heißt sie. Sie haben jetzt schon ein bisschen erklärt, wie dieses Programm entstanden ist. Welche Spiritualität ist jetzt heute mit dieser Gemeinschaft verbunden?
Also auf der Ebene des Dienstes geht es um die Erneuerung und Stärkung von Ehe und Familie. Eben, dass Ehe und Familie Zellen geistlichen Lebens sind. Und es geht darum, dass das, was Ehepaare ja im Sakrament der Ehe bei der vierten Frage, wo es dann heißt, seid ihr bereit, als Ehepaar Verantwortung in Kirche und Gesellschaft zu übernehmen, da sagen ja, damit es eine gültige katholische Ehe ist, die Partner dann ja dazu dieser Frage. Und dass wir für uns erkannt haben, dahinter ist auch eine Berufung, nämlich nicht nur Ehe als Selbstverbraucher für sich, sondern Ehe als Quellort, aus der Kraft entsteht, für andere sich einzusetzen, eben zur Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Und deswegen gehört bei uns das Finden zur persönlichen Erneuerung des Taufversprechens, was ja in der Liturgie der Kirche in jeder Osternacht vorgesehen ist und üblicherweise auch in der Erstkommunionfeier halt praktiziert wird, dass diese persönliche Erneuerung des Taufversprechens im Rahmen von einem Exerzitienkurs und natürlich auch, wenn Paare als Ehepaare dran teilnehmen und es für sie nach innerer Prüfung im Rahmen des Exerzitienprozesses dann dran ist, sich auch das Eheversprechen neu zu bekräftigen. Die stehen dann halt innerhalb meist der Eucharistiefeier noch einmal vorne vorm Altar und sagen sich, und manche kennen das vielleicht von der Goldhochzeit oder Silberhochzeitsfeier in der Pfarrgemeinde, da ist dieses Jubelpaar und hier dann in den Exerzitien sich neu zuzusagen, ich nehme dich neu an als meine Frau, als meinen Mann, ich will dich lieben, achten und ehren, bis der Tod uns scheidet. Und wer in Exerzitien zu tiefer Selbsterkenntnis gekommen ist, auch zur tieferen Erkenntnis der eigenen Grenzen, und wer 17 Jahre oder 27 Jahre verheiratet ist oder wir eben seit 1973 schon, der weiß, wie begrenzt die eigene Fähigkeit, sich dem anderen hinzugeben und ihn zu lieben und zu achten, wie begrenzt das ist. Und da dann zu sagen, und mit diesem Wissen um deine und meine Begrenzung sagen wir uns neu ja und bauen neu auf die liebevolle Zuwendung Gottes, dann geht da schon der Himmel auf in einer solchen Feier und Gott lässt sich gerne hineinbitten, hinein einladen, wenn die Herzen sich ihm so öffnen. Das da kommt zutiefst unser Auftrag als Gemeinschaft Familien mit Christus zum Ausdruck. Das Sakrament der Ehe wird fruchtbar für die Partner und die Familie wird zum Segen für andere.
Und die ersten Familien, die mit Ihnen diese Gemeinschaft gegründet haben, die kamen aus der Schar der Teilnehmer Ihrer Kurse. Ist es heute noch so, werden die Kursteilnehmer dann oft auch Mitglieder der Gemeinschaft?
Dann diese Kurse sind ein ganz offenes Angebot, wo jeder, der Interesse hat, für die eigene Ehe was zu tun. Und in der Regel ist das ja ein Präventivangebot, also nicht ein Angebot für krisengeschüttelte Ehepaare, sondern präventiv. Wir können uns leiden, wir mögen uns, aber die Motivation ist, es könnte noch schöner werden. Und deswegen tun wir uns was Gutes. Und deswegen kommen die Teilnehmer, es hat durchaus auch einen Wohlfühlcharakter, aber es ist natürlich auch herausfordernd, weil man ja mit all seinen Fragen, Problemen, Nöten kommt. Der eine mehr, der andere weniger. Und sie werden bestärkt. Und manche kommen dann auch wieder. Das ist ein relativ guter Prozentsatz, die wiederkommen und vielleicht dann auch mal einen Dienst übernehmen, sei es, dass sie mal selber Kinder betreuen, denn sie haben ja durch den Betreuungsdienst anderer eine entspannte, gute Zeit gehabt. Wir machen dann sowas für die Kinder in allen Altersstufen, ähnlich einer Kinderbibelwoche, dass sie dann halt dort in die Mitarbeit gehen oder dass sie auch mal einen Beitrag, einen Lobpreis gestalten, eine Liturgie mit vorbereiten. Und einige sagen dann, das ist uns so kostbar, unsere Kinder kommen gerne nach Heiligenbrunn, unsere Jugendlichen kommen gerne dorthin und wir sehen für uns das auch als einen Ort der Beheimatung. Und dann kommen sie entweder in den Freundeskreis der Gemeinschaft oder bitten auch um Aufnahme in die Gemeinschaft Familien mit Christus.
Und was bedeutet das? Was ist das für ein Schritt, aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft?
Im Grunde geht es dabei eben um drei Fragen, die innerhalb der Aufnahme Liturgie gestellt werden. Das eine ist halt, bist du bereit, deine Ehe als Sakrament zu leben und mit deiner Familie zu einer Zelle lebendigen Glaubens zu werden? Hier geht es also in dieser Frage nicht darum, ich sag's mal etwas spitz, hast du schon einen Heiligenschein? Sondern bist du bereit, immer mehr zu einer Zelle lebendigen Glaubens zu werden? Willst du wachsen? Und ich denke, das braucht unsere Kirche, dass Menschen in der Beziehung zum lebendigen Gott und in der Auslieferung an den Heiligen Geist wachsen und reifen. Das ist die erste Frage. Und die zweite, bist du bereit, die Mitglieder und die Leitung der Gemeinschaft Familien mit Christus als Schwestern und Brüder Jesu, in Jesu Namen anzunehmen? Das heißt, man weiß ja nicht, wer noch alles später zur Gemeinschaft kommt. Und das ist dann halt durchaus vielleicht auch eine Herausforderung, weil man nicht jeden, den man in der Nachbarschaft so treffen würde, gleich mit ihm Freund würde. Sondern da wirklich zu sagen, wir nehmen uns als Schwestern und Brüder an, weil wir zu Jesus Christus gehören. Und er ist die Mitte und er formt uns. Und er gewährt uns auch die Herausforderung des anderen, genauso wie er uns selber, jeden Einzelnen vielleicht zur Herausforderung für den anderen daran zu wachsen macht. Also das ist die Frage der Geschwisterlichkeit. Und die dritte Frage und letzte Frage, bist du bereit, unsere gemeinsame Berufung, unser Auftrag, wie es halt in der Konstitution niedergelegt ist, mitzutragen und nach Kräften zu unterstützen. Also siehst du auch das Apostolat als deine Aufgabe in den unterschiedlichsten Bereichen von Musikdienst über Fürbittedienst, Kinder- und Jugendarbeit, Referententätigkeit, gerne auch als Spender natürlich, da zu unterstützen und das nach Kräften, und die Kräfte sind sehr verschieden. Es gibt welche, die haben eine sehr großzügige Freizeiteinteilung und können sich hier einbringen. Und andere sind halt rund um den Globus unterwegs in ihrem Beruf, und von daher müssen sie ganz anders mit ihrer Zeit haushalten. Also es sind so die drei Fragen, Ja zu sagen zum Leben in Gemeinschaft. Dieses Leben ist üblicherweise eine Ergänzung zu dem Leben in einer konkreten Pfarrgemeinde vor Ort. Denn mit den Kindern braucht es einfach vor Ort Angebote der Gemeinschaftserfahrung, der Gottesbegegnung. Und da ist jeder im Grunde eingeladen, sich seine Räume, seine Zeiten zu schaffen, wo er es dort lebt. Aber die Quelle, zu der man immer wieder zurückkehrt, wo man mehr in die Tiefe geht, auch mehr in die Tiefe gehen kann als üblicherweise in einer Pfarrgemeinde oder Vereingemeinschaft, die ist halt Heiligenbrunn, was ja schon vom Namen nach ein Quellort ist. Mhm. Übrigens ein Marienwallfahrtsort. Mhm. Und dann mit der Kraft, die hier geschöpft ist, gibt man sich dann auch mit unterschiedlichen Verantwortungen in der Pfarrei, Vereingemeinschaft ein.
Jetzt ist Heiligenbrunn also zum einen das Zentrum dieser Gemeinschaft, aber auch das Zentrum für Exerzitien, für Paare, die auch die Gemeinschaft noch nicht kennen oder noch nicht sich an sie gebunden haben. Also es können auch Nichtmitglieder daran teilnehmen. Es ist offen ein Angebot für jedermann.
So ist es. Und die Mehrzahl der Teilnehmer gehören ja auch gar nicht zur Gemeinschaft. Mhm. Lediglich die Mitarbeiter sind mehrheitlich Mitglieder der Gemeinschaft. Mhm.
Und Sie, Herr Diakon Kleinram, leiten selbst die Kurse mit Ihren Mitarbeitern.
So ist es, ja. Mhm.
Wie viele Teilnehmer kommen da so im Jahr zu Ihren Seminaren?
Also wir haben im Angebot so gut 2 Dutzend Kurse mit 2 bis 11 Übernachtungen. Und die einzelnen Kurse sind von der Stärke her zwischen 40 und 70 Personen etwa in dieser Bandbreite. Manchmal etwas kleiner, manchmal auch etwas größer. Ganz natürlich liegt, weil es immer wieder auch kinderreiche Familien sind, dass wir halt eine große Truppe von Kindern unterschiedlichen Alters haben.
Und welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Teilnehmern?
Eine schöne Rückmeldung ist natürlich, sie kommen wieder, weil sie sich hier zu Hause gefühlt haben. Weil sie hier Hilfe im Leben bekommen haben. Weil sie hier in ihrer Beziehung aufgeblüht sind. Das sind einfach frohmachende Erfahrungen, zu sehen, wie Menschen gerade bei den längeren Kursen, die eine Woche dauern oder 10 Tage, wie sie von niedergeschlagen und erschöpft, ich sag mal im biblischen Bild, wie Schafe, die keinen Hirten haben, ankommen und aufgerichtet werden und frohen Herzens widerfahren, weil sie neue Mut und Hoffnung gewonnen haben. Und wenn uns das dann halt auch mal in einer Mail oder sogar in einem Brief zurückgemeldet wird, dann ist das natürlich für uns auch ermutigend, dass wir auf dieser Spur geistlichen Wirkens bleiben sollen.
Ja. Familien und Ehepaare werden gestärkt bei Familien mit Christus im Exerzitienhaus in Heiligenbrunn bei Landshut. Wir stellen heute Familien mit Christus vor im Gespräch mit Diakon Franz Adolf Kleinram und sprechen mit ihm über neue Gemeinschaften im Dienst des Evangeliums. Das ist das Thema heute unserer Talk- und Musiksendung. Schon seit vielen Jahren beobachtet Franz Adolf Kleinram das Miteinander der verschiedenen geistlichen Gemeinschaften in Deutschland und weltweit. Wir sprechen gleich ausführlicher darüber nach einer kurzen Pause. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Talk- und Musiksendung. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zu unserem Thema, unter dem wir über neue geistliche Gemeinschaften sprechen. Eine davon ist die Gemeinschaft Familien mit Christus. Sie hat unser Gast in der Sendung bereits jetzt im ersten Teil vorgestellt. Das ist Diakon Franz Adolf Kleinrahm. Er ist uns zugeschaltet aus Hohentann bei Landshut im Bistum Regensburg. Herr Diakon Kleinrahm, Sie engagieren sich ja jetzt nicht nur in Ihrer Gemeinschaft, von deren Gründung, von deren Entwicklung Sie uns berichtet haben. Sie engagieren sich auch für das Miteinander der verschiedenen Gemeinschaften. Schon während Ihrer Berufstätigkeit als Redakteur einer Zeitschrift waren Sie in Berührung mit diesem Miteinander auf der Ebene der Diözese, deutschlandweit und in der Weltkirche. In Regensburg selbst sind Sie auch mit Ihrer Gemeinschaft Teil dieses Dialogs, dieses Forums, auf dem sich die Gemeinschaften begegnen. Was sind denn in Regensburg jetzt in Ihrer Heimatdiözese das für Gemeinschaften, die sich an diesem Dialog beteiligen? Und was sind denn die größten Gemeinschaften, die dabei sind?
Ja, also in Regensburg haben wir 17 verschiedene Gemeinschaften, die im Bistum vom Bischof anerkannt sind. Es gibt sicherlich noch mehr Gemeinschaften, die zum Teil sich auch noch gar nicht darum bemüht haben, die Anerkennung, die sie in anderen Diözesen haben, dann auch in Regensburg zu erbitten, weil es vielleicht zu wenige Mitglieder in dieser Diözese sind. Das sind sehr verschiedene Gemeinschaften, also welche, die sind eine spezifisch Regensburger Gründung, wie meinetwegen das katholische Evangelisationswerk Regensburg, die sich eben nur in der Diözese bewegen und dort evangelistisch und katechetisch und betend natürlich unterwegs sind, bis hin zu internationalen Gemeinschaften wie beispielsweise die Fokularbewegung, wie Schönstatt, charismatische Erneuerung, Legion Mariens, aber auch Orden angegliederten Gemeinschaften wie meinetwegen die Dominikanische Laiengemeinschaft. Da gibt es also eine große Vielzahl. Ich habe jetzt gar nicht alle aufgezählt. Das ist ein buntes Miteinander von unterschiedlichen Ausprägungen des Christseins, das halt jeweils einen Aspekt des christlichen Glaubens in besonderer Weise interpretiert. Und diese Vielfalt, einzelne Dinge besonders hervorzuheben und ja, verstanden zu haben, die bringt eine Buntheit auch in die Diözese hinein und wird in diesem Miteinander halt gelebt.
Vielleicht müssen wir auch noch mal eine Unterscheidung genauer formulieren, wenn wir jetzt von Gemeinschaften sprechen. Es gibt auch noch Bewegungen. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, bei den geistlichen Gemeinschaften, da gibt es wirklich eine Bindung. Also man spricht da von einer Berufung zu einer eigenen, speziellen Weise christlichen Lebens. Und da gibt es dann unterschiedliche Formen von Mitgliedschaft, also von Verbindlichkeit. Die einen sprechen von Gelübde, die anderen von Versprechen oder auch von einer offeneren Zugehörigkeit. Bei uns in der Gemeinschaft Familien mit Christus ist das zum Beispiel ein Versprechen, dass vor der Leitung in einer Liturgie abgelegt wird, unter der Zeugenschaft halt der Gemeinschaftsmitglieder bei einem jährlichen größeren Treffen, während, also dabei wird halt in den Gemeinschaften eine religiöse Formung geschieht da und es wird fruchtbar für das eigene Leben beziehungsweise für Kirche und Gesellschaft. Bei den Bewegungen dagegen ist es eine Erfahrung von Gemeinschaft ohne formale Mitgliedschaft. Die Veranstaltungen sind also sehr offen, es stehen Beziehungen, Bindungen, die dienen schon dem Wachstum des Einzelnen. Und bei vielen Bewegungen gibt es sogenannte Kerngemeinschaften, da sind Mitarbeiterschaften, manchmal sogar Formen verbindlichen Lebens. Aber man kann als Christ in unterschiedlichen Bewegungen sich engagieren. Da gibt es also zum Beispiel die Fokularbewegung, die Cursillo-Bewegung, die charismatische Erneuerung. Und es gibt Menschen, die tatsächlich im Laufe des Jahres bei allen drei Bewegungen an Veranstaltungen teilnehmen. Aber in einer Gemeinschaft kann man nur in einer einzigen sein. Weil die Verbindlichkeit da dann auch eine Abgrenzung gegenüber anderen ist.
Jetzt haben wir schon über dieses Miteinander, über die Begegnung dieser Gemeinschaften und Bewegungen gesprochen, bei Ihnen auf Diözesanebene. Welche Form der Zusammenarbeit der Begegnungen gibt es denn da?
Also wir treffen uns mit den Verantwortlichen jedes Jahr drei Abende. Die gehen meist von 18 bis 21.30 Uhr. Wir beginnen dort mit einer eucharistischen Anbetung. Wir haben dann einen kleinen Imbiss. Dann geht es um Austausch, was in den einzelnen Gemeinschaften gerade an Entwicklungen da ist. Wir haben immer auch, ich sag mal, einen umfangreicheren Tagesordnungspunkt, der vielleicht eher ein Studienteil ist. Da werden dann zum Beispiel auch Mitarbeiter des bischöflichen Ordinariates gebeten, halt mal ihren Bereich vorzustellen und im Austausch zu stehen, was Gemeinschaften eventuell zu diesem Fachbereich beitragen können, von ihrem Apostolat her, von ihrem Charisma her. Also drei solche Treffen, dann gibt es im Rahmen der diözesanen Festwoche, das ist in Regensburg die Wolfgangswoche, einen Gottesdienst mit vorlaufender Anbetungsstunde und nachgehendem gemütlichen Beieinandersein. Wir machen auch Diözesantage, wo sich viele der Mitglieder aus der Diözese dann treffen für einen Schwerpunkt. Wir hatten jetzt zum Beispiel den letzten im November mit unserem Bischof Rudolf Voderholzer als Begegnung, das kirchliche Amt und die Lebendigkeit dieser Gruppierung in ihrer Vielzahl einfach ins Gespräch miteinander kommen. Und was sicherlich im letzten Jahr eine besondere Aktion war, war natürlich der Regensburger Katholikentag. Durch diese zwei Jahrzehnte Zusammenarbeit der Gemeinschaften haben wir uns sehr für den Katholikentag engagiert, hatten über 50 Veranstaltungen im offiziellen Katholikentagsprogrammheft drin, konnten dabei natürlich auch auf unsere nationalverantwortlichen Nationalteams zurückgreifen und haben zum Beispiel, das waren 44 Stunden eucharistische Anbetung in einer Innenstadtkirche gemacht. Diese Anbetung war innerhalb des Katholikentages buchstäblich ein Renner, weil die Kirche von 8 bis 24 Uhr immer belagert war von Betern und eben den vielen Workshops, Podien, Großveranstaltungen, wo wir aus unserer jeweiligen Spiritualität uns einbringen konnten. Damit ist eigentlich auch das Miteinander zwischen Pfarreien, Verbänden, kirchlichen Realitäten wie Orden, wie Sozialwerke, kirchliche Krankenhäuser und Gemeinschaften und Bewegungen auf dem Podium des Katholikentages oder auf dem Forum des Katholikentages wirklich gut gelaufen.
Ja, damit sieht man schon, dass es da eine gute Zusammenarbeit gibt und dass sich die Gemeinschaften wirklich ins kirchliche Leben in der Diözese einbringen. Sie selbst, Herr Diakon Kleinram, sind ja, glaube ich, der Sprecher dieses Diözesanengesprächskreises der Gemeinschaften. Was ist da Ihre Aufgabe?
Im Grunde geht es einfach immer wieder zur Vernetzung, zu ermutigen, immer wieder zueinander zu kommen und ein offenes Ohr dafür zu haben, was die Gemeinschaften als Wirken Gottes in ihren eigenen Reihen berichten wollen und miteinander teilen wollen. Denn das ist ja wirklich ein Geheimnis von Kirche, das in den Gemeinschaften ganz erfreulich gelebt wird. Es ist der eine Geist, der so vielgestaltig Dinge hervorbringt, um seine Kirche zu erneuern. in dem spezifischen Bereich, in dem ich beruflich arbeite, also Ehespiritualität, Familienspiritualität. Da gibt es auf nationaler Ebene alleine 17 verschiedene Initiativen und Werke innerhalb der Ökumene, die ganz unterschiedliche Zugänge haben. Und so ähnlich ist das halt auch innerhalb der Diözese. Und hier eine Plattform zu haben, wo man voneinander erfährt, dass nicht der eine in fast in dieser Schublade, der andere in jener lebt, sondern dass man voneinander weiß und sich beschenkt mit dem Erzählen von Erfahrungen. Und eine Frucht war auch im Kontext der Katholikentagsvorbereitung dann zum Beispiel eine Broschüre über alle geistlichen Gemeinschaften. Und unser Bischof Rudolf hat dazu im Vorwort, das zitiere ich jetzt gerne mal draus, zwei Seiten geschrieben, nur ein paar Zeilen daraus. Ich möchte, so schreibt Bischof Rudolf, auch alle Priester in den Pfarreien mit dieser Broschüre ermutigen, die Mitglieder der geistlichen Gemeinschaften und kirchlichen Bewegungen mit großer Aufgeschlossenheit und Dankbarkeit in ihren Pfarreien aufzunehmen, um die Sendung der Kirche vor Ort zu stärken. Und den geistlichen Gemeinschaften und kirchlichen Bewegungen möchte ich für ihren Dienst danken, das Evangelium durch die vielfältige Weise ihrer jeweiligen Charismen zu vermitteln und in den Dienst des gesamten missionarischen Auftrags zu stellen. Soweit Ende des Zitates. Es geht darum, dass unsere Kirche wirklich von Taufe und Firmung her ein jedes Mitglied eingeladen ist, das, was es der Einzelne als Person verstanden hat oder was das Ehepaar verstanden hat, dann auch hineinzugeben in das Ganze zum Wohl der Kirche und zum Wohl der Gesellschaft. Und wir können es uns im Grunde nicht erlauben, Ressourcen brach liegen zu lassen, indem wir sagen, ja, das soll nicht dazugehören oder das wollen wir jetzt nicht integrieren. Hier geht es darum, dass alle kirchlichen Ressourcen, Wirklichkeiten miteinander, so hat es mal der Vorsitzende vom päpstlichen Laienrat formuliert, dass es zu einer Symphonie der kirchlichen Ressourcen kommt, zu einem Wohlgenuss, Wohlklang, der beeindruckend ist, der aufbauend ist und der einlädt, mitzugehen.
Also wenn Sie jetzt auch diese Würdigung durch Bischof Voderholzer uns mitgeteilt haben, dann sieht man auch schon, welche Wertschätzung von Bischöfen in Deutschland jetzt den Gemeinschaften entgegengebracht wird. Wenn wir jetzt nochmal bei der Kirchenleitung bleiben, beim Blick auf die Gemeinschaften, wie erleben Sie da Papst Franziskus? Welchen Stellenwert hat für ihn dieses Mitwirken der Gemeinschaften an der Kirche?
Soweit ich von ihm gelesen habe, hat er sicherlich in seiner eigenen Lebensgeschichte schon in Lateinamerika Begegnungen mit geistlichen Aufbrüchen in seinem Land gehabt, die ihn zutiefst angerührt und überzeugt haben. Dieses Sehen, dass da Menschen brennen für den lebendigen Gott und sich aus diesem Brennen heraus auch einsetzen in den sozialen Diensten seines Landes, das bringt er mit. Und wenn er immer wieder einmal kirchliche Bewegungen zu großen Treffen einlädt, vor kurzem waren Kommunion et Liberatione und Neokatechumenaler Weg zu großen Treffen. Großtreffen heißt dann 100.000 und vielleicht auch mehr in Rom dort. Oder im November war ich selber bei einem Treffen von den international Verantwortlichen der geistlichen Gemeinschaften beim päpstlichen Laienrat. Da hat er bei diesem Kongress dann auch in einer Audienz für uns 300 gesprochen. Und er hat uns so ermutigt, ihr bringt zahlreiche Früchte für die Kirche und Welt hervor. Und er bittet uns, Bewahrt die Frische eurer Charismen. Achtet den Frieden jeder Person, also die Würde des Einzelnen, und kämpft um Gemeinschaft. Wirklich ringt darum, miteinander auf dem Weg zu sein, von der Vereinzelung weg in Gemeinschaft. Und es wird auf diesem Weg immer wieder Umkehr geben. Und wenn ihr umkehrt, dann wisset, Umkehr muss missionarisch sein. Umkehr persönlich zu Gott wird immer eine Frucht tragen, dass das Evangelium weitergetragen wird. Mhm. Und in seinem apostolischen Schreiben, Evangelium Gaudi vom November 2013, da schrieb er, wenn die Kirche zum Einsatz in der Verkündigung aufruft, tut sie nichts anderes, als den Christen die wahre Dynamik der Selbstverwirklichung aufzuzeigen. Ja, wer mit Jesus unterwegs ist, wer mit der Gemeinschaft der Glaubenden unterwegs ist in der Kirche, der sprudelt, der fließt über durch den Einsatz der Verkündigung. Und diese Verkündigung, die mag ganz unterschiedliche Formen haben, in den Tischgesprächen bei diesem Kongress in allen möglichen Sprachen. Es waren Vertreter aus 40 Ländern da versammelt. Da wird dann auch deutlich, was geistliche Gemeinschaften oftmals im sozialen Einsatz in den armen Vierteln ihrer Städte leisten, in Städten, in denen es keine Caritas oder Diakonie als verfassten Dienst wie in Deutschland gibt, sondern wo wirklich Bewegungen dann sich richtig reingeben und die Not der Menschen als Anruf sehen und darauf eine Antwort geben. Und das ist eine Antwort, die Menschen dann als Antwort Gottes durch ihr Leben hineintragen in die Gesellschaft. Und da nehme ich wahr, dass unser Papst Franziskus da eine gewaltig große Wertschätzung für die Bewegungen hat. Es gibt auf internationaler Ebene beim Laienrat, ich denke, an die 130 oder 140 Gemeinschaften, die päpstliche Anerkennung haben, während es in Deutschland ja 83 sind mit bischöflicher oder päpstlicher Anerkennung. Also da ist viel gewachsen. Über Jahre hat Kardinal Sterzinski von Berlin, der Begleiter im Auftrag der Bischofskonferenz für einen nationalen Gesprächskreis der Bewegungen war, gesagt, das war wohl im Jahr 2003, da formulierte er, so aus der Erinnerung kann ich sagen, vor 30 Jahren hatten meine Mitbrüder im bischöflichen Angst alle einen gewissen sorgenvollen Blick auf das, was da neu heranwächst in der Kirche. Inzwischen sagen die Mitbrüder fast einmütig, wenn wir doch mehr davon hätten, brauchen es für die Erneuerung in unseren Diözesen.
Also das ist auf jeden Fall bei den Bischöfen und beim Papst angekommen, wie wertvoll der Beitrag der Gemeinschaften ist. Aber wenn wir am Ende der Sendezeit, Herr Diakon Kleinram, nochmal auf die Situation jetzt, auf das Wachstum, auf die Entwicklung der Gemeinschaften heute schauen, viele Menschen kehren der Kirche den Rücken, tun sich die Gemeinschaften eigentlich auch schwerer als noch vor 20, 30 Jahren Mitglieder zu finden?
Es gibt wie in der Gesellschaft insgesamt, nicht nur in der Kirche, in der Gesellschaft, ein Alterungsprozess in vielen Gemeinschaften. Und das ist für diese Gemeinschaften wirklich notvoll. Wir hatten auf nationaler Ebene mal das Thema Sterben und Wiederauferstehen als Gemeinschaft. Da ging es dann halt um den Prozess in Gemeinschaften. Gleichzeitig schenkt Gott auch neue Aufbrüche mit ganz vielen jungen Leuten. Als ein Beispiel, in einer der Bewegungen der charismatischen Erneuerung gibt es auf nationaler Ebene alleine 10 unterschiedliche Jugendarbeiten, in der Regel lokal gebunden, also in einer Region, einem Diözese, die jedes Jahr 4, 5 Wochenenden oder Wochen für Jugendliche so von 13 bis 20 Jahre machen. Und dann haben sie halt auch noch größere Lager, Jumped zum Beispiel. Das sind völlige Neueinsätze, wo man dann allerdings sagen muss, hier tummelt sich die Jugend, hier ist die Jugend im Lobpreis, im Gebet, in der Umkehr verbunden. Dann gibt es eine ganze, fast eine Generation, die ist sehr dünn, und dann gibt es die vielen Alten. Also Gott schenkt im Grunde in diese Zeit neue Antworten. Ich habe den Eindruck, so das Mittelalter ist relativ selten. Wir als Gemeinschaft Familien mit Christus sind da im Augenblick noch in einer glücklichen Situation, dass wir eben viele Eltern von Schulkindern bei uns haben, die zu unseren Seminaren kommen und einfach diesen Dienst in Anspruch nehmen. Mit Blick auf Kirche insgesamt können wir sagen, die Kirchenbesucherzahlen insgesamt sinken, die Zahl der Gemeinschafts- und Bewegungsmitglieder oder Teilnehmer, sie wächst. Also relativ gesehen sind die Bewegungen wirklich auf einem guten Weg.
Ja, das soll jetzt unser Schlusswort und eine hoffnungsvolle Perspektive für die Zukunft der Gemeinschaften gewesen sein am Ende unserer Sendung über das Miteinander der Gemeinschaften und Familien mit Christus. Diese Gemeinschaft hat uns Diakon Franz Adolf Kleinram vorgestellt. Er ist Gast heute in unserer Talksendung gewesen. Er ist der Gründer dieser Gemeinschaft, außerdem Sprecher des Diözesanen Gesprächskreises der geistlichen Gemeinschaften im Bistum Regensburg. Herzlichen Dank, Herr Diakon Kleinram, dass Sie unser Gast waren. Danke, dass Sie uns Ihre Gemeinschaft nahegebracht haben, aber auch dieses Miteinander, diese Zusammenarbeit der verschiedenen Gemeinschaften auf den verschiedenen Ebenen. Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit.
Herzlichen Dank, Herr Schwab, und Gottes Segen auch allen Hörern.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr erfahren möchten, dann können Sie sich im Internet nochmal informieren über Familien mit Christus. Klein und zusammengeschrieben, so lautet auch die Internetseite dieser Gemeinschaft. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben, und freue mich über Ihr Interesse. Im Studio übernimmt gleich meine Kollegin Renate Mewes. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und sage Ihnen einen schönen Nachmittag. Ihr Ulrich Schwab.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.